Austrian Pub proudly presents. Eine unvergessliche Nacht mit Österreichs Kaiser des Blues höchstpersönlich, der Rockprofessor Reinhold Bilgeri. Mit seinen Hits Video Life, Some Girls Are Ladies, Love Is Free und seinem brandneuen Buch Die Liebe im leisen Land. Austrian Pub proudly presents Reinhold Bilgeri.
Wow! Da geht's ja zu wie in Amerika, du. Hallo, Freunde. Peace out. Yeah. Grüß Gott miteinander. Ich werde jetzt auch was lesen, wenn das recht ist. Ist das okay für euch? Weil der Bilgeri war nicht nur immer laut, sondern in leisen Stunden schreibe ich. Und deswegen versuche ich, euch dieses Buch ein bisschen näher zu bringen, das Neue, der neuen Roman. Der neue Roman ist, ich muss ein bisschen warten zuerst, bis Ruhe einkehrt. Ist das okay, weil sonst ist es schwer zu lesen, wenn währenddessen andere Leute sprechen. Ist das okay oder bin ich da jetzt auf dem falschen Gleis? Okay. Also ich lese aus meinem Roman Die Liebe im leisen Land. Da geht es um ein Liebespaar, eigentlich um ein Ehepaar, das sich aus Liebe geheiratet hat. Er ist ein Wiener aus Pötzleinsdorf und sie ist eine Amerikanerin aus Connecticut. Die beiden haben sich in New York gefunden und leben in Manhattan zusammen. Sie sind beide sehr erfolgreich. Sie ist eine sehr gescheite Anwältin, die alle ihre Prüfungen sozusagen summa cum laude gemacht hat, also in Hochform. Und er ist ein bekannter Journalist, ein Reporter, der für die Agenturen in Europa über New York und die Welt berichtet. Und die beiden kommen ein bisschen in die Bredouille, also in ein Problem, weil die beiden kommen ein bisschen ins Wanken, also ihre Liebe, weil in der Zeit, als der Lockdown hereinbricht über New York, das war dieselbe Zeit wie bei uns, meine Tochter war noch drüben, und weil die lebt in New York und ist dort Schauspielerin, die Laura, und die hat mir jeden Tag damals Filme geschickt via Handy, FaceTime Videos über diese seltsame Situation. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst ja, wie das bei uns in Wien war. Es war gespenstisch. Noch gespenstischer war es in New York, in Manhattan. Wer war schon einmal in New York von euch? Eben. Ihr wisst es genau. Manhattan, Times Square, wo normalerweise Zehntausende sich auf die Füße stehen, war nichts. Niemand. Ein paar Tauben haben herumgegurrt und haben ums Essen gekämpft, das nicht mehr da war. Und ansonsten war vollkommenes Schweigen, vollkommene Ruhe. Und diese Ruhe des Lockdowns, die bringt dieses Liebespaar ein bisschen durcheinander. Das Problem ist, sie ist 35, er ist 45 und sie glaubt, jetzt müsste es mit dem Kind genauso gut klappen, wie ihre Prüfungen auf der Universität geklappt haben. Und er hat ein bisschen Angst mit seinen 45 vor dem Vatersein. Er ist ein bisschen ein Macho und weiß nicht ganz genau, was auf ihn zukommt. Jedenfalls gibt es ein Problem, das sie nicht wirklich aussprechen können. Eines Tages kollabiert sie. Sie ist schon ganz hysterisch und versucht jeden Tag mit diesem Teststäbchen zu checken, ob sie schwanger ist oder nicht. Und es vergehen die Monate und Monate und das Kind kommt nicht und kommt nicht. Eines Tages kollabiert sie, hat einen Kreislaufzusammenbruch. Und gerade in dieser seltsamen Minute bekommt er einen Anruf aus Europa mit dem Auftrag, in New York, nach New York hineinzufahren und von diesem Lockdown und von dieser komischen Leere in New York zu berichten. Sie sagt, geh nur, ich werde schon wieder auf die Füße kommen, geh du nach New York und mach du deinen Job. Und er geht hinein nach New York und ich beschreibe da eine Szene, die er gerade erlebt hat. Ihr müsst euch vorstellen, die Straßen von New York waren so leer wie bei uns, eigentlich noch leerer, weil die Amerikaner noch brutaler waren. Und das Problem war vor allem für die alten Menschen, die im 15. oder im 20. Stock in diesen Hochhäusern gewohnt haben, die mussten plötzlich mit dem Lift klarkommen. Vor den Lifts haben sich riesige Schlangen gebildet und diese Liftschlangen, lauter Menschen, die hinauffahren wollten, aber es durften nur 2 pro Lift einsteigen. Könnt ihr euch vorstellen, was für die Menschen dann, für die Alten vor allem, für ein Horrorszenario begonnen hat, weil man konnte nichts mehr einkaufen gehen, man konnte keine Medikamente kaufen und so weiter. Aus dieser Szene lese ich mal kurz vor. Ich habe 2 Brillen mir ersetzt. Die eine brauche ich, um Sie zu sehen, das ist eine optische Brille, um euch zu sehen. Und dann setze ich noch eine zweite drauf und kann ich sogar lesen. Als er am nächsten Morgen in die Sonne hinaustrat, fiel ihm gleich wieder diese Menschenschlange vor dem Nachbarblock ins Auge, die Liftschlange. Fast alle trugen ihren Mund-Nasenschutz im Gesicht. Ein kurioser Anblick. Chinesische Disziplin in New York City. Hat es ja bei uns auch gegeben, wie ihr euch erinnert. Lautes Stimmengewirr plötzlich versetzte die Wartenden in Aufregung. Eine männliche und eine weibliche Stimme in keifendem Hin und Her. Von hoch oben kamen sie. Sie hallten wieder von den Mauern der Nachbarhäuser. Von der Straße her schoben sich mehr und mehr Menschen in die Reihe, die sich, je lauter das Gezänk wurde, allmählich zu einem U formte und schließlich zu einer dicht gestaffelten Menschentraube, die gebannt nach oben blickte. Ein weißhaariger Mann lehnte dort, im 15. Stock, noch halb aufrecht auf dem Fenstersims, rücklings aus dem Fenster. Die eine Hand hielt einen Vorhang fest, die andere fuchtelte verzweifelt über dem Abgrund. Offensichtlich im Abwehrkampf gegen eine weitere Hand aus dem Schwarz des Fensters, die rettend eingreifen wollte. Die weibliche Stimme wurde immer hysterischer und ebbte schließlich in ein verzweifelt langgezogenes Lenny aus. Ein Lenny, das als Echo allen um die Ohren flog. In der Sekunde, als der Mann den Vorhang losließ, spreizte er seine Arme weit von sich wie einst Greg Louganis, der Turmspringer, stieß sich ab, streckte sich stramm wie ein Gekreuzigter und stürzte rücklings kopfüber in jener entschlossenen Ästhetik, die auch einige Springer vom Trade Center für ihre Ende gewählt hatten, in die Tiefe. Könnt ihr euch erinnern, wie die Leute aus den Fenstern gesprungen sind damals? Genau das hat er gesehen. Das ist übrigens wahr. Einige der Zuschauer flohen stolpernd rückwärts aus der vermeintlichen Flugbahn, schoben blitzschnell einen Keil in die Traube. Ein böiges Pfeifen dann, wie es schnell fliegende Objekte nach sich ziehen und schließlich ein sattes, schweres Aufklatschen. Er muss diese Sprünge im Kopf gehabt haben, dachte Tom. Genau diese Sprünge aus dem Nordturm. Auch ihn hatte damals dieser inszenierte Schlussakt nicht mehr losgelassen. Die stolze New Yorker Chuzpe mit Performance in den Tod. Bei den 9-11-Sprüngen hatte er nach wenigen Fallmetern die Augen geschlossen. Diesmal blieb er ohne Wimpernschlag dabei, auch auf die Gefahr hin, dass er den Albtraum nicht mehr loswerden würde. Zeuge bis zum Aufprall. Zeuge. Was macht er jetzt? Er ist Journalist. Er ist ein Journalist und möchte wissen, warum ist dieser Mann aus dem Fenster gesprungen. Das kommt ja in New York öfters vor. Und er geht hoch, und zwar zu Fuß, weil der Lift ist ja besetzt. Jedenfalls versucht er hinaufzugehen in den 15. Stock. Und als er endlich oben ankam, empfing ihn überraschenderweise Stille. Kein Menschenauflauf. Die Tür der offensichtlich betroffenen Wohnung stand offen, sperrangelweit. Leonard und Martha Gleason stand auf einem verwitterten Schild am Türrahmen. ein junges Mädchen in Tanktop, und zerfransten Hotpants, vielleicht 17 oder 18 Jahre alt, hockte an die Wand gelehnt neben der Tür. Ihre Arme um die angezogenen Beine geschlungen, ihr Kinn auf das Knie gestützt. Okay, durch zwei schwarze Haarsträhnen, geht's wieder, fixierten ihn ein dunkles, sanftes Augenpaar. Verzeihen Sie, ist das die Wohnung? Fragte sie. Entschuldigung, jetzt bin ich ja durcheinander vor lauter Theater. Er fragte, verzeihen Sie, ist das die Wohnung? Sie nickte. Sind Sie ein Verwandter? Fragte sie. Nein, ich dachte nur, er sah sich um, es war noch keiner hochgekommen, weder mit dem Lift noch übers Stiegenhaus. Was dachten Sie? Fragte sie. Ihr Kinn hielt sie dabei noch immer zwischen die Knie geklemmt. Nur ihre Augen bewegten sich. Ich dachte, vielleicht kann man helfen. Ich habe gesehen, was passiert ist. Sie sagte, ja, und da sind Sie bis hierher hochgeklettert? Er nickte, keuchend. Sie stand auf. Die ganzen 15 Stockwerke hoch? Mann, der Lift ist ja dauer besetzt, sagte er. Allerdings, sagte sie, der Concierge ist ein scharfer Hund. Es gibt nur zwei pro Fahrt. Die Gleasons hatten große Probleme deshalb. Sie sind alt, sie sind krank, haben Husten und Fieber. Er ja nicht mehr. Nein, sagte er, er ist tot. Sie nickte und begann zu schluchzen. Ich habe sie schreien gehört und wollte, aber es war schon zu spät. Er war schon draußen aus dem Fenster. Wie geht es ihr? Fragte er. Sie zuckte mit der Schulter. Sie steht am Fenster, schaut in den Himmel. Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung. Tom hielt ihr ein Taschentuch hin und sagte, ich heiße Tom. Und sie, ich bin die Lucy. Lucy, ganz kurz, danke. Sie schneuzte sich gründlich und begann zu reden. Sie wohnte bei den Gleasons in Untermiete im ehemaligen Kinderzimmer. Leonard und Martha Gleason waren pensionierte Highschool-Lehrer, die ihr das Zimmer zu einer sporadischen Miete überlassen hatten. Während des Lockdowns hatte Lucy einen ihrer Jobs verloren. Jetzt half sie nur noch am Abend im Drunken Horse, einer kleinen Bar in der 20. Straße aus. Gibt es übrigens wirklich dieses Lokal, The Drunken Horse, das psoffene Pferd. Und dort hat die Lucy also hinter der Bar gestanden. Sie machte einen sehr erwachsenen Eindruck, überlegt und abgeklärt, trotz ihrer jugendlichen Aufmachung. In ihrem Outfit hätte sie gegossen hinter jede Theke, jeder Nachtbar gepasst. Eine Mischung aus Unschuld und Souveränität, die ihren Sexappeal eher selbstvergessen trug, wie ein Sommerkleidchen, das ihr zufällig in die Hände gefallen war. Tom stand im Türrahmen, Lucy neben ihm. In der Reflexion des Garderobenspiegels sahen sie den Schatten der Witwe vorne am Fenster, aus dem ihr Mann gesprungen war. Was denken Sie, soll ich? Sie nickte. Ja, sie ist ein großzügiger Mensch, sagte sie leise. Ja, und dann hat er mit dieser Frau, mit dieser alten Witwe inzwischen gesprochen. Sie hatte nur noch einen Wunsch, er möge sie ins Krankenhaus führen, zu ihrem Mann, der dort als Leiche hintransportiert worden war bereits. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, er möge ihr zwei oder drei Bücher mitgeben, nicht zum Lesen, sondern weil sie die Bücher unterm Kopfkissen haben wollte, weil es ihre besten Freunde waren. In der Zwischenzeit ist die Amy, seine Frau, Toms Frau, wieder okay und hat sich von ihrem Kreislaufkollaps erholt. Sie sitzt in ihrem Wochenendhäuschen in Poughkeepsie, das ist eine kleine Stadt nördlich von New York, und hat ähnliche Probleme wie ihr Mann. Beide wollen eigentlich miteinander wieder reden, aber sie haben ein großes Problem. Es ist das Vertrauen ein bisschen in die Brüche gegangen. Inzwischen war auch Amy in Poughkeepsie draußen wieder auf den Beinen. Vielleicht kreisten für eine Weile sogar hoffnungsfrohe Ahnungen in ihrem Kopf. Denn es lag ein Teststäbchen, Schwangerschaftstest, auf ihrem Schreibtisch, mit negativem Ergebnis allerdings, wie bisher. Aber woher die Ahnung, diese Hoffnungsfrohe? Amy lebte seit Wochen in einer Zwischenwelt, stolperte durch die kleinen Unebenheiten ihrer Ehe, wie entkoppelt und ohne Halt. Und die engmaschigen Testungen hatten inzwischen hysterische Ausmaße angenommen. Sie hatte eine zusätzliche Telefonliste mit Gynäkologen erstellt. Dabei waren bisher keine Anzeichen eines blockierten oder beschädigten Eileiters oder auch keine besonderen Einschränkungen bei Toms Samenzellen festgestellt worden. Aber am Ende kam es und damit war ihre Geschichte nun voll in Fahrt. Da versteifte sie sich doch auf den Verdacht, Tom, ihr Mann, Tom, könnte das Problem sein. Deshalb gestand sie sich in ihrer Situation eine gewisse Radikalität zu, die nächste Stufe. Und sie kam zur Schlussfolgerung, dass vielleicht schamlose Hingabe beim Sex ganz ohne Fixierung ein gangbarer Weg sein könnte. Sich fallen lassen, vollkommen fallen lassen, reuelos. Und ja, sie hatte instinktiv schon mit wohlbedachtem Kalkül neue Türen in ihrem Kopf geöffnet, nicht in ihrem Herzen. Sie war bereit zu Verzweiflungstaten, weigerte sich aber gleichzeitig, das Vorhaben zu Ende zu denken. Dieses Leben ist das Einzige. Die zweite Chance gibt es nicht, die gibt es nicht. Das Vollstreckergehen hatte die Zügel übernommen. Sie wollte ein Kind und die Zeit ran aus. So viel war klar. Ihre Zeit ran aus. Dass von wem auch immer dieses Kind, von wem auch immer, das hatte erst in letzter Zeit ihren Verstand gestreift. Bevor sie den gefährlichen Satz wegwischte wie eine lästige Fliege, blieb ihre Sehnsucht noch hartnäckig. Den Rest würde man eben verhandeln müssen, so weit war sie schon. Denn eines war klar und war gewiss, den Luxus eines schlechten Gewissens, dann sollte man sich beim Sex nicht leisten. Das sagte ihre Verzweiflung. Es könnte ja den Eileiter verstopfen. Gleichzeitig wünschte sie sich in eine neue, in eine rosa Zeit zurück, weit zurück, als man noch für nichts zur Rechenschaft gezogen wurde. Sie bog sich sogar vorsorglich Rimbauds Vermächtnis revolutionär, grotesk und Sprengmeister aller vorgegebenen Muster sein zu dürfen. Sie stand vor dem körperhohen Badezimmerspiegel mit einem vollen Glas Rotwein in der Hand, drehte sich in ihrem roten Kostüm wie ein Teenager, der sich zu Ferienbeginn auf endlose Sommertage freut. Und sie war zufrieden mit sich. Sie hatte an Hüften und Hintern etwas zugelegt, so wie es eigentlich Tom gefiel. Schon bei der ersten Begegnung in der Mondnacht von North Conway war er dem Reiz ihrer Anmut erlegen. Ihre hellblauen Augen fielen erst durch die schwarzen Wimpern und Brauen aus dem Rahmen, wie eine Kostbarkeit, an der mit Bedacht gebastelt worden war. Sie flirtete selbstbewusst den Spiegel an und wie sie sich so wiegte im Einklang mit ihrem Ziel, sie war nämlich auf dem Weg zu einer Rooftop-Party, auf eine Party in New York auf einem der Dächer oben, um einen Vertragsabschluss zu feiern, für den sie verantwortlich war. Und sie hatte sich so schön gemacht, auch wahrscheinlich in der Hoffnung, wer weiß, in ein Abenteuer zu stürzen. Ihr fiel ausgerechnet in dieser Sekunde ein passendes Dichterwort ein, vom Lieblingsdichter, Toms Lieblingsdichter. Und sie sagte, ich tanzte leichter als ein Stöpsel auf der Flut. Wie eine Schutzbehauptung vor Toms Gegenangriff, der noch in der Zukunft lag, klang das. Es ist doch von deinem Rimbaud, Tom. Lass mich bitte leicht sein, Liebster. Sie musste kichern, war schon ein bisschen betrunken. Dann hielt sie inne und sagte aus tiefster Seele zu ihrem eigenen Spiegelbild, ich liebe dich, Tom, das weißt du doch. In Wirklichkeit aber, sie lieben sich beide noch, aber sie haben, wie gesagt, ein Problem und vor allem ein Vertrauensproblem, das ich im zweiten Kapitel dann kurz anreißen werde. In der Zwischenzeit aber muss ich über ihre Liebe ein kleines Liedchen singen. Das ist, der Pianist ist da hinten versteckt irgendwie. Wir haben keinen Platz gehabt, aber man hört ihn trotzdem spielen. Und ich singe ein Lied, das irgendwo zu dieser Situation passt. Und das heißt, auf Wienerisch heißt es eigentlich, du steigst mir in den Kopf, Kleine. Auf Englisch, es ist ein Song aus dem Great American Songbook, heißt das, You Go to My Head. Chip. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of a thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself, can't you see that it never can be? You go to my head with a smile and makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Certain that his heart of mine hasn't a ghost of a chance in his crazy romance. You go to my head. It's okay. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich habe diese Songs, diese wunderbaren Jazz-Songs aus dem American Songbook auch auf einer Platte aufgenommen. Jazz It heißt sie. Die kann man sogar, ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür. Man könnte das auch käuflich erwerben. Okay, next one.
Thank you. Thanks, Jim.